Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Aus dem wohltemperierten Studio begrüßt Sie Carsten Huck. Draußen staut sich die Hitze, Unwetter werden erwartet, Sie haben es eben gehört, das Klima hat sich verändert. Passend dazu stellen wir gleich den Roman des Briten John Ironmonger vor. Danach den Debütroman der jungen Schriftstellerin Jan Mayaoglu. Und dann spreche ich noch mit dem Kultur- und Medienwissenschaftler Josef Vogel über Auswirkungen von KI auf die Literaturkritik. Doch zuerst nochmal zum Klima. In John Ironmongers Roman »Der Wal und das Ende der Welt« ging es um die Zerstörung der Natur. Und nun erzählt der Brite von der Klimakatastrophe. »Der Eisbär und die Hoffnung auf Morgen« ist sein zweites Buch über die prekäre Zukunft der Menschheit. Sieglinde Geisel stellt es vor.
Alles beginnt in unserer Gegenwart, und zwar in einem Pub an der Küste von Cornwall. Der Student Tom Horsmith schließt eine verhängnisvolle Wette mit dem Abgeordneten Monty Cosley, einem Klimawandelleugner. In 50 Jahren werde Monty im Wohnzimmer seiner Strandvilla ertrinken, weil das Meer sein Haus bis dahin unter Wasser gesetzt haben wird. Sollte dies nicht eintreffen, wird Tom seinerseits ins Meer gehen und ertrinken. Jemand hat die Szene gefilmt, das Video geht viral und ruiniert Montys politische Karriere, zumindest fürs Erste. Wer vom Klimawandel erzählen will, muss die Zukunft imaginieren. John Ironmongers Roman umfasst einen Zeitraum von 80 Jahren. Die Kapitel wirken wie ein Zeitraffer. 2 Jahre nach der Wette, 10 Jahre danach, dann 25 und so weiter. Die Auseinandersetzung zwischen Tom und Monty entwickelt sich damit parallel zur fortschreitenden Klimakrise. Der Klimaforscher als Protagonist, das ist in der Klimaliteratur ein Topos, denn damit lässt sich ein Gattungsproblem lösen, der Transfer von Faktenwissen. In vielen Klimaromanen ist dies ein Schwachpunkt, doch John Ironmonger erschafft Situationen, die als Bühne für solche Gespräche plausibel sind. 10 Jahre nach der Wette will Monty seine Karriere wiederbeleben. Dazu soll der inzwischen 30-jährige Geowissenschaftler Tom die Wette öffentlich widerrufen, und zwar am originalen Schauplatz. Die sorgfältig inszenierte PR-Aktion läuft auf tragische Weise aus dem Ruder. Doch davor nutzt Tom die Gelegenheit, dem Klimaskeptiker zu erklären, dass die Meere jedes Jahr um 0,5 Zentimeter steigen.
Als der Planet das letzte Mal 4 Grad wärmer war, war der Meeresspiegel 80 Meter höher als heute. 80 Meter!
25 Jahre nach der Wette hat Monty es geschafft. Er ist Umweltminister geworden, gerade wegen dem Video von damals. Er inszeniert sich als geläuterter Klimaleugner. Nun begegnen die beiden sich in Grönland. Denn Monty unternimmt eine Informationsreise zu den Eisbergen, der Bruchkante des Klimawandels, wie Tom es nennt. Tom wohnt inzwischen als Forscher und Reiseunternehmer in der zweitnördlichsten Stadt der Welt. Seine beiden knapp erwachsenen Kinder gehören zu seinem Team. Auf einer Bootsfahrt erklärt die 19-jährige Ilse dem Umweltminister und damit auch uns Lesern, warum die Eisberge als weltweite Klimaanlage funktionieren. Ihr Vater Tom wiederum erklärt Monty den Stratocumulus-Kipppunkt. Ab einer bestimmten Erwärmung verliert die Erde die Fähigkeit, Wolken zu bilden.
Bei unserem derzeitigen Tempo erreichen wir ihn in etwa 80 Jahren, plus minus. Wenn das geschieht, wird es keine hohen Wolken mehr geben, die die Hitze der Sonne zurückwerfen. Game over. Wir werden verschwinden.
John Ironmonger entwickelt einen mitreißenden Plot. In Grönland führt er die beiden einstigen Kontrahenten in eine existenzielle Notsituation. Im Inneren eines schmelzenden Eisbergs kommt es zu einem echten Gespräch.
Ich lag falsch, weil ich das Ganze als eine Auseinandersetzung gesehen habe, die es zu gewinnen galt, als entweder oder, wie bei einem Tennismatch.
In der Zukunft, die der Roman entwirft, ist klar: Wenn keine entschiedenen Gegenmaßnahmen ergriffen werden, ist der Klimakollaps nicht mehr zu verhindern. Er lässt sich nur noch hinauszögern. Damit stellt sich die Frage, ob es trotzdem noch Hoffnung gibt. Auch dies ein Topos der Klimaliteratur, die meist davor zurückscheut, ihre Leser mit dem Unausweichlichen zu konfrontieren. Im letzten Kapitel des Romans geht es um die Stiftung 1820. Mit ihr will der inzwischen 100-jährige Tom die Atmosphäre wieder in den Zustand von 1820 versetzen. Milliarden von Bäumen wurden bereits gepflanzt und als Kohle wieder in der Erde gespeichert.
Das 1820-Programm ist erfunden. Ich wünschte, es wäre real,
schreibt der Autor John Ironmonger im Epilog.
Heute leugnen nicht mehr viele Menschen den Klimawandel. Heute zucken sie nur noch mit den Schultern und sagen, ja, schade, da können wir jetzt nichts mehr machen.
Sagt Tom in einer Zukunft, die auch die unsere sein wird, wenn sich nicht radikal etwas ändert. Gelegentlich unterlaufen dem Autor kitschige Passagen. Und den Figuren mangelt es an Tiefe. Doch das Verweben von Debatten in die fiktive Geschichte gelingt John Ironmonger so überzeugend, dass man über die gelegentliche Nähe zur Trivialliteratur hinwegliest.
Sieglinde Geisel war das über Der Eisbär und die Hoffnung auf Morgen von John Ironmonger. Aus dem Englischen von Tobias Schnettler, S. Fischer Verlag, 416 Seiten, kosten 24 Euro. Die in Hamburg lebende Studierte ist, sehen Sie, das ist, kommt manchmal vor, die in Hamburg lebende studierte Religionswissenschaftlerin Can Meyer-Oglu ist Anfang 40 und hat bisher als Buchhändlerin und Sachbuchkritikerin gearbeitet. Jetzt ist ihr erster Roman erschienen, er trägt den Titel Nadja. Die gleichnamige Protagonistin, eine gefeierte Künstlerin, muss sich mit zwei schmerzhaften Leerstellen in ihrem Leben konfrontieren. Meyer-Oglu, aufgewachsen in einem Psychologenhaushalt in Münster, nimmt im Roman Entstehung und Folgen seelischer Traumata ebenso in den Blick wie die Mechanismen des Kunstmarktes. Julia Schröder über Nadja.
Nadja ist Konzeptkünstlerin und sie ist damit weltweit sehr erfolgreich. Nun bespielt sie die Deichtorhallen in Hamburg, der Stadt, in der sie aufgewachsen ist, als eine von drei Schwestern aus türkisch-deutscher Familie. Aber eine Schwester fehlt, die jüngste. Die 8 Jahre zuvor Verschwundene steht im Mittelpunkt von Nadjas Kunstwerk, einer hallenfüllenden Installation mit Bildcollagen, Musik, Geräuschen, Kuben voller Dunkelheit und absoluter Stille und anderen voller Licht. Auf die Titelheldin von Can Meyer-Oglus Roman wartet in Hamburg aber nicht nur die Konfrontation mit ihren schmerzhaften Erinnerungen an die Schwester, sondern auch die Wiederbegegnung mit ihrer großen Liebe Rahel, von der sie sich 6 Jahre zuvor getrennt hatte. Kunst, Erinnerung, Liebesleid. Meyer-Oglu hat sich für ihr Debüt gewichtige Themen vorgenommen und eines der gewichtigsten Genres der Literaturgeschichte gewählt, den Künstlerroman, den sie freilich neu fasst, queer und weiblich. Und dass sie mit diesem Künstlerinnenroman Gewichtiges vorhat, zeigt schon das Motto des Buchs, ein Zitat aus Marcel Prousts Suche nach der verlorenen Zeit. Was macht Can Meyer-Oglu aus diesem hohen Anspruch? Man merkt es schon auf der ersten Seite. Bevor es richtig losgeht, nimmt sie dort das Ende der Geschichte vorweg.
Und heute war der Tag, an dem Nadja begriff, dass sie alles hinschmeißen würde. Dass sie jedes einzelne Bild, das sie von ihrer Schwester Dilhan gemalt hatte, mit einem Messer zerschneiden und unkenntlich machen wollte. Heute war der Tag, an dem sie verstand, dass sie das alles nicht im Griff hatte. Leben, Schmerz, Glaube, Liebe, Hoffnung. Und mit einer Kraftanstrengung, als müsse sie sich vor dem Ertrinken in diesem Schmerz retten, brüllte sie in die Halle: »Wo bist du, verdammte Scheiße?«
Geflucht wird viel in diesem Roman. Es gibt überhaupt ziemlich viele Zutaten, die aus einem ambitionierten Erzählvorhaben, um es ebenfalls vorwegzunehmen, ein deutlich überwürztes literarisches Labskaus machen. Sämtliche Figuren sind mit interessanten Eigenschaften behängt, als wäre es der Serienevent eines Streaming-Anbieters. Nadja trägt auch in Innenräumen Sonnenbrille, war alkoholabhängig und leidet unter Panikattacken. Ihre Schwester ist Therapeutin, verheiratet mit einem attraktiven Mann, der begnadet kocht und seine Bücherregale selbst entwirft und hat ein Verhältnis mit dessen Jaguar-fahrendem Bruder. Selbst die handfeste Taxifahrerin, von der Nadja sich bevorzugt nachts durch Hamburg kutschieren lässt, sieht aus wie der blonde Teil des 80er-Jahre-Fernsehkrimi-Duos Cagney und Lacey. Der Aufwand an Ausgesuchtheit ist beträchtlich, vom Hotel The George auf St. Georg, in dem die Künstlerin residiert, bis zum Titel ihrer Installation »So This Is Permanence«. Gleiches gilt für die erlesenen Spielorte ihrer Erinnerungen, Nizza, New York und so weiter. Die Marken, die gestreamten Serien, die Bands, die Künstlerinnen, die Lektüren. Erwähnungen von Romanen wie Wiedersehen mit Brideshead und Der englische Patient, große Namen wie Proust, Shakespeare, Susan Sontag sind schmückend über den Text verteilt. Die oft länglichen Dialoge drehen sich entweder um die immer wieder liebevoll zelebrierten Traumata oder um allerlei Kunsttheorie, was der Autorin praktischerweise Gelegenheit gibt, möglicher Kritik an ihrer eigenen Arbeit die Spitze zu nehmen.
Schlechte Presse machte Nadja nichts aus. Zeit ihrer Karriere hatte es kritische Stimmen über ihre Arbeit gegeben. Zu viel Pathos und zu wenig Grautöne, zu persönlich und zu subjektiv. Zu wenig Meta, zu viel Meta oder gar keine Metaebene. Und zu viel Kitsch natürlich. Kitsch, Kitsch, Kitsch. Letzteres wurde meistens in Deutschland moniert.
Obwohl das alles einigermaßen synthetisch anmutet, könnte es in Kombination mit der Fülle von Hamburg-Szenen und der eigens zum Roman zusammengestellten Spotify-Playlist wenigstens ein hübsches popliterarisches Arrangement ergeben. Ein Buch für Leser, denen auch Bücher von Benedikt Welz, Leif Rand oder Simone Buchholz gefallen haben. Aber Maya Olu wirft auf allzu vielen dieser gut 260 Seiten selbst die wohlmeinende Leserin immer wieder aus ihrem Text mit schiefen Bildern und Stilbrüchen, die einem die Tränen in die Augen treiben.
Als sie durch das Foyer des The George torkelte, war ihr, als plumpste hinter ihr mit einem schmatzenden Geräusch die ganze Last des Tages zu Boden.
Einmal heißt es, wie bei einem überspannten Pseudoprust, das Murmeln einer betenden Mutter sei durch die Wohnung gekrochen wie ein geschändetes Tier, kurz bevor im schönsten Coaching-Jargon ein Körper in Alarmbereitschaft und ein Geist hellwach und fokussiert ist. Mit Fragen von Kitsch oder Camp oder Metaebene hat das nichts mehr zu tun. Gian Maiaolos Nadja ist gut gemeint und schlecht geschrieben.
Julia Schröder zu Gian Maiaoglus Roman Nadja. Erschienen ist er im Albino Verlag. 264 Seiten kosten 24 Euro. In dieser Woche gibt es im Büchermarkt und in der Lesart von Deutschlandfunk Kultur einen Schwerpunkt KI und Literatur. Heute habe ich mit dem im vergangenen Jahr mit dem Günther-Anders-Preis für kritisches Denken ausgezeichneten Kultur- und Medienwissenschaftler Josef Vogel über den Zusammenhang von KI und Literaturkritik gesprochen und ihn zuerst gefragt, was ihm Literaturkritik überhaupt bedeutet.
Es sind zuverlässige Empfehlungen, die aber jetzt unbedingt nicht mit dem Tenor oder der Ausrichtung oder der Wertung der Kritik zu tun hat, sondern tatsächlich zunächst mal mit der Eröffnung eines bestimmten intellektuellen Universums. Und da ist meistens sogar die Zurückhaltung von bestimmten, wenn Sie so wollen, wertenden Aspekten einer gewissen Polemik etc. Also eine Zurückhaltung auf diesem Gebiet eher von Vorteil.
Wir wissen ja jetzt, dass die künstliche Intelligenz in der Lage ist, Romane zu schreiben, Gedichte zu schreiben. Wenn wir jetzt überlegen, was für Auswirkungen eben künstliche Intelligenz auf Texte hat oder die Textproduktion, was für Auswirkungen können wir uns denn vorstellen, hat sie auf Literaturkritik?
Na, zunächst mal, und das glaube ich, ist ja ein interessantes Spiel in diesen ganzen visionären Umgängen mit neuen Technologien, könnte man sagen, dass es auf der einen Seite produktive Enttäuschungen produziert. Das heißt also, es wird dazu führen, dass man Autorschaftskonzepte noch einmal unter neuen Bedingungen überdenkt, dass bestimmte Überschätzungen, die damit verbunden sind, vielleicht noch einmal reflektiert werden. Und auf der anderen Seite vielleicht auch eine gewisse Vorsicht, die im Augenblick sehr aufgeregt geführte Debatte einführt, nämlich eine gewisse Zurückhaltung gegenüber dem visionären Ton zu halten.
Wie wichtig ist denn die Persönlichkeit eines Kritikers für seine Kritiken oder für seinen Blick auf Literatur? Wenn wir jetzt mal überlegen, meinen Sie, wir könnten einen Chatbot füttern, schreib mir eine Rezension im Stile von Walter Benjamin oder schreib mir eine im Stile von Alfred Polger oder von Denis Scheck?
Also ich würde das Vertrauen in den Stil zuerst mal etwas befragen wollen. Und wenn Sie sich die grafischen, wenn man so will, Ergebnisse zur Produktion von Bildern im Stil von Raphael Auer ansehen, dann werden Sie relativ hart enttäuscht. Und insofern würde ich auch sagen, dass selbst der Begriff des Stils unter diesen Bedingungen eine überaus konservative Kategorie ist, wie vielleicht auch dieses ganze Projekt in dieser Hinsicht letztlich bestimmte konservative Kriterien abtastet. Wer ist der Autor? Wie schreibt der Autor? Wie bastelt er Subjekt und Prädikat zusammen? Also das heißt, hier befindet man sich in der Reproduktion von Konservativismen, die in letzter Konsequenz natürlich auch systemimmanent sind, weil natürlich diese Maschinen mit Wahrscheinlichkeitsoperationen umgehen. Das heißt, die haben großes Gedächtnis, größer als wir alle, und sie können Markov-Ketten sehr gut verwalten. Das heißt, den Übergang von einem Buchstaben zum anderen, von einem Wort zum anderen, von einem Satz zum anderen besser generieren, als das vielleicht ein Satiriker kann. Also müssen wir, glaube ich, in irgendeiner Weise unterstellen, dass wir es hier mit Realsatire zu tun haben.
Sie sagten jetzt gerade konservativ, ohne es zu werten. Oder werten Sie doch und sagen, wir müssen einfach in anderen Kategorien lernen zu denken und sagen, wir sprengen das System. Was aber, so habe ich Sie jetzt verstanden, die künstliche Intelligenz in Bezug auf eine Kritik nicht in der Lage ist.
Also lassen Sie mich anders formulieren. Also ich denke, in der langen Geschichte von Maschinenfantasien, ich würde sagen, spätestens seit dem 18. Jahrhundert, geht man immer davon aus, dass diese Maschinen im günstigsten, im schlimmsten Fall den Menschen imitieren. Sie ahmen krächzende Singstimmen nach, sie tanzen vielleicht so gut wie eine mehr oder weniger professionelle Tänzerin und eventuell gibt es dann auch noch einen Schachspieler, der relativ gut zieht. Und interessant an diesen Technologien, also die, wenn man so will, seit mehr als 200 Jahren eine gewisse Heimsuchung darstellen, und zwar in erfreulicher wie in einer frostigen Art, dass diese Heimsuchungen eigentlich nach einer Sache befragt werden müssen, nämlich in welcher Weise sind sie selbst eine bestimmte Probe, ein bestimmter Test auf das, was der Mensch selbst ist. Das heißt also, es ging nicht einfach um die Perspektive darauf, werden wir überholt, werden wir vielleicht auch dominiert, werden uns kreative Kontinente abgeschnitten, sondern umgekehrt, in welcher Weise testen Leute wie wir, die sich Menschen nennen, mit solchen Technologien selbst. Und dann wird man beispielsweise feststellen, und das meinte ich mit konservativ, dass das, was sich künstliche Intelligenz nennt heute, im Grunde wenig anderes ist als das, was man seit Anfang des 20. Jahrhunderts in der Psychotechnik, dann in den Kognitionswissenschaften als Intelligenz überhaupt entwickelt hat. Das heißt also, bestimmte Kompetenzen, Kapazitäten, die in bestimmten Anwendungsbereichen eine Rolle spielten und etwa in Intelligenztests oder in Eignungstests dann ihr Anwendungsgebiet gefunden haben. Und diese Intelligenz war eigentlich immer schon in irgendeiner Weise künstlich und diese Künstlichkeit wird uns jetzt als eigenes Produkt gewissermaßen vorgehalten.
Wenn ich jetzt eine Einordnung haben möchte eines Textes, Sie hatten am Beginn unseres Gesprächs darüber gesprochen, dann würde ja im Prinzip künstliche Intelligenz, wenn das jetzt gut ausgestattet und gut gefüttert ist, reichen.
Wozu? Zu welchem Zweck?
Um zu erfahren, ist dieses Buch lesenswert, ist dieses Buch relevant, sollte ich mich dafür interessieren oder kann ich das außer Acht lassen?
Also ich glaube, künstliche Intelligenz in meinem sehr dilettantischen und provisorischen Verständnis kann bestimmte Dinge lösen, aber sie kann keine Probleme entdecken. Und also mit der Frage der Lösung von Problemen zum Beispiel fassen wir dieses Buch zusammen und gib vielleicht eine Wertung ab. Ist sie in irgendeiner Weise gut beschäftigt? Größeres Problem ist, zu herumliegenden Antworten und Lösungen eventuell ein noch nicht entdecktes Problem zu finden. Das wäre natürlich für eine Literaturkritik eine durchaus interessante Perspektive und deswegen würde ich sagen, ja, wenn es darum geht, Kurzzusammenfassungen zu bekommen, auf die Wertung würde ich verzichten, ist es effizient, genauso wie Übersetzungsprogramme effizient sind. Allerdings würde ich nicht mich darauf verlassen, dass hier eventuell etwas entdeckt wird, was nicht bereits in bestehenden Textspeichern vorgegeben ist.
Die Entdeckung eines Problems, das finde ich reizvoll. Damit überzeugen Sie mich total. Wie ist das mit Leidenschaft? Braucht eine Literaturkritik auch Leidenschaft?
Ach, es gibt so viel Leidenschaft, auch in den Netzen und so viel Erregung in den Netzen, dass ich glaube, das eine inzwischen sehr aufgeweichte Kategorie ist. Also Leidenschaft ist eine Sache, die können Maschinen haben. Also Maschinen können über Hyperkommunikation funktionieren. Maschinen können Schnellschussapparate bedienen. Maschinen können also überaus leidenschaftlich und das heißt also unter bestimmten Eskalationsbedingungen arbeiten und deswegen würde ich jetzt eine Kategorie dieser Art, glaube ich, nicht unbedingt privilegieren.
Dann würde ich sagen, warten wir ab, was uns die Literaturkritik der Zukunft zu bieten hat. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Vogel.
Ich danke Ihnen.
Und das war der Büchermarkt für heute. Nach den Nachrichten geht es in Forschung aktuell um ein Klimaexperiment auf Helgoland. Und am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Carsten Huck.